Für die Predigt hören wir Worte aus dem Matthäusevangelium. Matthäus Kapitel 16, die Verse 13 bis 19. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer. Andere, du seist Elia. Wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Jesus fragte sie: Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben, alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Herr, wir bitten dich, dass du dieses dein Wort an unseren Herzen segnest. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, eine Predigt zu Pfingsten, zum Fest des Heiligen Geistes. Da sollte ja der Heilige Geist auch vorkommen. Aber ist es euch aufgefallen jetzt in unseren Versen? Da kommt das Wort Heiliger Geist nirgends vor. Aber trotzdem begegnen wir dem Heiligen Geist überall in diesem Abschnitt der Bibel. Wir müssen ihm nur auf die Spur kommen. Und das wollen wir jetzt zusammen tun. Und diesen Bericht Jesus und seinen Jüngern uns genau anschauen. Dem Heiligen Geist auf die Spur kommen. Jesus gönnt sich und seinen Jüngern eine Auszeit. Sie haben sich zurückgezogen, ganz im Norden von Israel, Caesarea Philippi, in Jordanquellen, bevor sie dann den Weg nach Süden antreten und Jesus den Weg nach Jerusalem geht, der dann bis zu seiner Kreuzigung führt. Nach stressigen Wochen und Monaten in Galiläa haben sie sich da in den dünn besiedelten Norden zurückgezogen. Und dort tut Jesus was im Gespräch mit seinen Jüngern, was auch heute noch sehr beliebt ist. Er macht eine Meinungsumfrage. Ja, Mentimeter oder sonstige Tools kann man da nutzen. Und er macht eine Meinungsumfrage bei seinen Jüngern. Er will wissen, was sagen denn die Leute, wer ich bin, wer der Menschensohn ist. Und die Jünger, die tragen dann das eben so zusammen, was sie von ihren Zeitgenossen, von Jesus, über Jesus gehört haben. Und die sind also der Meinung, dass Jesus einer der ganz großen Propheten sein muss, der da von den Toten zurückgekehrt ist, auf die Welt zurückgekommen ist. Vielleicht Johannes der Täufer, vielleicht Elia, vielleicht Jeremia. Wenn wir heute so eine Meinungsumfrage über Jesus durchführen, dann bekommen wir da ein breiteres Spektrum an Meinungen, was die Leute denken, wer Jesus war und ist. Die meisten würden ihn wohl doch für eine herausragende Persönlichkeit in der Weltgeschichte halten. Einige für einen begabten jüdischen Rabbi, einige für einen Revolutionär, einige für einen Philosophen, einen Morallehrer. Einige für einen Spinner und sicher auch einige, die dann denken, er ist ein neu zum Leben erweckter Prophet. Das können wir dann auswerten und in Diagrammen darstellen, wer was denkt über Jesus. Aber da würden wir nicht über Mehrheitsfeststellung dem Heiligen Geist auf die Spur kommen, sondern nur unserem Zeitgeist. Wir würden feststellen, welches Jesusbild gegenwärtig im Trend liegt und welches eher nicht. Welches im Trend liegt, ja, ein wichtiger Anführer mit interessanten Lehren, aber auf keinen Fall Gottes Sohn. Aber solche Trends im Jesusbild hat es immer gegeben. Und sie haben sich auch immer wieder schnell geändert. Wir sehen daran, dass wir mit Meinungsumfragen dem wahren Wesen von Jesus nicht näher kommen. Menschenmeinung und Zeitgeist helfen nicht weiter, sondern nur der Heilige Geist. Vielleicht war es das, was Jesus seinen Jüngern mit seiner kleinen Meinungsumfrage da auch deutlich machen wollte. Denn er leitet zur zweiten Frage über, um die es ihm eigentlich ging, zur Hauptfrage. Jesus fragt nämlich jetzt seine Jünger persönlich: Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Wir müssen jetzt da ein bisschen aus der Reserve kommen. Ja, Jesus will da eine Antwort haben. Was denkt ihr, wer ich bin? Und einer macht sich da zum Sprecher aller Jünger. Wir kennen ihn als einen, der öfter mal sich vorne rangestellt hat, nach vorne geprescht ist. Das ist der Fischer Simon. Wir kennen ihn vor allem als Petrus. Das ist eine Gabe, die der Simon hatte, dass er dann sich hingestellt hat und für andere gesprochen hat. Es ist auch kein Zufall, dass an Pfingsten dann Gott den Petrus gewählt hat, dass er diese Predigt halten sollte. Also dieser Fischer Simon, genannt Petrus, der antwortet stellvertretend für alle Jünger. Und diese Antwort, die ist ein Glaubensbekenntnis. Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Du bist Christus. Du bist der verheißene Messias, der Gesalbte, der Davidssohn, der Erlöser, den Gott durch die Propheten des Alten Testaments angekündigt hat. Du bist die Erfüllung von dem, was wir hofften. Du bist der eingeborene Sohn Gottes, Sohn des himmlischen Vaters, göttlich wie er, ewig und allmächtig. Du bist wahrer Gott und wahrer Mensch. Auf dieses große Bekenntnis hin, da erwidert Jesus: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und da haben wir die erste heiße Spur des Heiligen Geistes. Denn wie hat der himmlische Vater das dem Simon offenbart, dass Jesus der Christus und Gottes Sohn ist? Durch den Heiligen Geist. Denn so erklärt es auch Paulus im 1. Korintherbrief, 1. Korinther 12, niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der, der das bewirkt in uns, dass wir Jesus erkennen können als unseren Erlöser. Das ist die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes. Das hat Jesus versprochen in den Abschiedsreden an seinen Jüngern. Er, der Heilige Geist, wird mich verherrlichen. So hat es Luther zusammengefasst, im kleinen Katechismus, in der Erklärung zum Glaubensbekenntnis, zum dritten Artikel. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft oder Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Während viele, viele Menschen drumherum mit dem Zeitgeist Jesus einfach für einen wichtigen Menschen hielten, da hielten Simon und die anderen Jünger mit dem Heiligen Geist Jesus für den wahren Gott, der Mensch wurde, um uns zu erlösen. Und so ist es ja bis heute geblieben. Alle wahren Christen antworten nicht anders als das, was Simon geantwortet hat: Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Alle wahren Christen bekennen so ihren Glauben. Und wenn wir zusammen das Glaubensbekenntnis beten, dann tun wir nichts anderes als das, was Simon da tat. Und dass wir das aber bekennen können, glauben können, das bewirkt der Heilige Geist. Der schenkt uns diesen Glauben ins Herz. Einen anderen Weg gibt es nicht, Jesus als Erlöser zu erkennen. Menschliche Erfahrungen, menschliche Vernunft können nicht zu dieser Erkenntnis gelangen. Menschliches Forschen und Denken kann den Erlöser nicht finden. Es ist so, wie Jesus es sagt, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart. Aber der Heilige Geist, der offenbart es uns, dass Jesus der Herr ist. Paulus schreibt es im 1. Korinther 2. Kapitel so, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit. Er kann es nicht erkennen. Es muss geistlich beurteilt werden. Und in Römer 10, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Das sind Mittel, die der Heilige Geist benutzt. Das Wort Gottes, das biblische Wort, um den Glauben in uns anzuzünden und zu erhalten. Um zu offenbaren, dass Jesus Erlöser und Herr ist. Und darum ist Glaube auch nichts, worauf wir stolz sind, was eine Leistung ist, die wir irgendwie aus uns herausgepresst haben. Sondern wir nehmen den Glauben dankbar als Geschenk des Heiligen Geistes. Danke, dass du mir das offenbart hast, Heiliger Geist, dass ich in Jesus meinen Retter und Erlöser finden durfte. Aber nun hat Jesus ja noch weiter geredet mit Simon. Er sagt ihm, du bist Petrus. Gib ihm einen Spitznamen. Du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Vielleicht hat Simon eben diesen Beinamen vorher gar nicht gehabt, dass er gar nicht Petrus genannt wurde, aber jetzt schon bei dieser Gelegenheit gibt ihm Jesus diesen Beinamen. Jesus deutet diesen Namen hier auf jeden Fall erstmals. Der Name hat eine griechische Wurzel, nämlich das Wort Petra. Das ist zu Deutsch Felsen. Petrus bedeutet also Felsenmann. Auf diese Bedeutung geht Jesus hier ein. Du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und jetzt hatte der römische Katholizismus den falschen Schluss daraus gezogen, dass die ganze Kirche auf diesen Felsenmann Simon Petrus ruhen würde. Und weil die Katholiken Petrus für den ersten Papst halten, darum hat der Papst bis heute eine so machtvolle Stellung im römischen Katholizismus und gilt in Lehrfragen sogar als unfehlbar. Aber wer so schlussfolgert, der hat nicht richtig auf die Worte von Jesus geachtet. Jesus hat nämlich nicht gesagt, auf diesen Felsenmann Petrus will ich meine Kirche bauen, sondern auf diesen Felsen will ich meine Kirchen bauen, nicht Petrus, sondern Petra. Auf diesen Felsen will ich meine Kirchen bauen. Und das ist doch eigentlich klar. Natürlich baut Christus seine Kirche nicht auf einen fehlbaren, sündigen Menschen. Denn auch der große Simon Petrus, der sehr wichtiger Apostel und Jünger, der war mehr als einmal fehlbar, schwach und sündig. Nicht sehr viel später nach diesem Bekenntnis hat er Jesus sogar verleugnet aus Menschenangst. Und wenn wir uns die Kirchengeschichte ansehen, so lässt sich das von allen Menschen sagen und eben auch von allen Päpsten, sie sind sündig und fehlbar. Das wäre eine schlechte Grundlage, darauf die Kirche zu bauen. Nein, der Felsen, auf dem Christus seine Kirche baut, das ist nicht der Mensch Petrus, sondern das geistgewirkte Bekenntnis, was der Petrus ausspricht. Das ist der Felsen, auf dem die Kirche steht. Das Bekenntnis des Petrus dass Jesus Christus und Gottes Sohn ist, das ist das Fundament der ganzen christlichen Kirche bis zum heutigen Tag, wo an Jesus durchs Evangelium von der Rettung aus Gottes Gnade vertraut wird, geglaubt wird, wo es bekannt wird. Da ist die christliche Kirche. Wo das Evangelium verschwiegen oder verleugnet wird, da ist die christliche Kirche nicht. Nicht auf einen Menschen, Petrus, baut Jesus seine Kirche, sondern auf das felsenfeste Fundament des Glaubens, dass Jesus Christus der Herr ist, der Messias und Gottes Sohn. Und deswegen ist es ein passender Beiname für den Simon, den Jesus ihm hier gibt. Sein passender Beiname für den Simon, denn er hat dieses Bekenntnis ausgesprochen. Der Heilige Geist hat es ihm in den Mund gelegt. Und wir sind sozusagen alle Petrusse und Petras, sind alle Felsenmänner und Felsenfrauen, die wir dieses Bekenntnis teilen. Und wenn Jesus nun sagt, die Pforten der Hölle sollen sie, die Kirche, nicht überwältigen, dann meint er, wo der Heilige Geist am Werk ist, wo das Evangelium am Werk ist, da hat der Teufel verloren. Wer auf dem Felsen des Bekenntnisses zu Christus steht, der kann nicht verloren gehen. Dem kann die Hölle nichts anhaben. Da ist sie wieder, die Spur des Heiligen Geistes in dieser Geschichte. Der Heilige Geist bewahrt uns durch die Kirche und ihr Christusbekenntnis vor der Hölle. Wir auf uns selbst gestellt, wir wären viel zu schwach, um uns zu schützen. Und darum müssen wir uns immer wieder auf den Geist besinnen, auch in allem, was uns in der Gemeinde bewegt, auf den Heiligen Geist besinnen und auf den Heiligen Geist verlassen. Dass persönliche Probleme sind, dass Probleme, die Gemeinde angeht, Probleme, die die Gesamtkirche angeht. Wir schaffen es nicht, mit unserer eigenen Kraft damit klarzukommen. Aber der Heilige Geist schafft es. Wenn wir ihn bitten und auf ihn vertrauen, dann wird die Kirche nicht untergehen. Das sagt Jesus zu, die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und was ist dieses Geheimnis, durch das der Heilige Geist trotz aller menschlichen Schwäche, trotz aller Widrigkeiten die Oberhand behält und seine Kirche zum Sieg führt? Das ist doch das Geheimnis, was offenbar geworden ist, die Vergebung der Sünden. Die Botschaft, dass Gott uns durch das Blut unseres Erlösers Jesus Christus immer wieder reinwäscht, heiligt, erneuert. Das Geheimnis ist, dass wir darum auch immer wieder neu und zuversichtlich anfangen können, Gott nachzufolgen, nach seinem Willen zu leben. Denn wir können unbelastet nach vorne schauen, da Gott uns unsere Schuld vergibt. Und diese herrliche Botschaft, die übergibt Christus seiner Kirche mit dem Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist. Nach seiner Auferstehung hat er zu den Jüngern gesagt, nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Johannes 20. Er hat das schon vorher seinen Jüngern gesagt und er hat das in diesem Gespräch Petrus auch schon übergeben, die sogenannten Schlüssel des Himmelreiches. Was ein schönes Bild ist. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Das Aufschließen des Himmels. Dir sind deine Sünden vergeben. Es steht nichts mehr zwischen dir und Gott. Das ist das, was der Heilige Geist uns mitgibt, womit er auch wirkt, dem Zuspruch der Vergebung der Sünden. Wegen dieses schönen Vergleichs, das Jesus hier macht mit dem Schlüssel, Da wird Simon Petrus in der christlichen Kunst häufig mit einem Schlüssel dargestellt, deswegen. Und dann der Volksaberglaube, wo die Leute keine Ahnung haben, was das eigentlich bedeutet. Die haben dann, denken dann, dass es irgendwie, dass Petrus das Wetter machen würde. Himmel aufschließen, Himmel wieder zuschließen. Das ist natürlich Quatsch. Und er ist auch nicht der Wächter vor dem Himmelstore, der dann entscheidet, wer denn da wohl reinkommt oder nicht. Sondern dieser Binde- und Löseschlüssel, das bedeutet, glaubst du an Christus, dann ist dir aufgeschlossen, deine Sünden sind vergeben. Wo Menschen im Namen Jesu die Vergebung der Sünden zugesprochen wird, da wird Gottes Reich aufgeschlossen. Und die Pforten der Hölle bleiben zu. Wo aber Menschen nicht Jesus bekennen, wo Menschen meinen, sie brauchen keine Vergebung, da verkündet ihnen die Kirche, dass ihre Sünden dann auch nicht vergeben sind. Der Himmel bleibt ihnen verschlossen. Und die Pforte der Hölle öffnet sich. Mit diesem Schlüsselamt, das Petrus und die ganze Kirche empfangen hat, da wird die Erlösung von Jesus bis zum heutigen Tag in der ganzen Welt ausgebreitet. Da ist es der Heilige Geist, der wirkt mit diesem wunderbaren Evangelium. Dir ist aufgeschlossen, dir ist vergeben. Du kannst neu anfangen, immer wieder. Der Heilige Geist lässt dich auch nicht alleine in deinem Christenleben, sondern er wird Früchte des Geistes hervorbringen. Die Früchte kommen aus dem Wort Gottes. Der Heilige Geist, der Glauben schafft und erhält, Sünden tilgt, Herzen erneuert und ewiges Leben vererbt. Das ist derselbe Heilige Geist, der damals am Pfingsten die Jünger befähigt hat, zu predigen, sodass es alle Leute von überall her verstanden haben. Der Heilige Geist ist der, der hier am Werke ist, auch in unserem kleinen Abschnitt aus Matthäus-Evangelium. Auch wenn der Name, das Wort Heiliger Geist nicht fällt. Aber diese Stelle ist voll von Heiligem Geist. Es ist Bekenntnis zu Jesus. Auf dem Fundament, wo wir feststehen dürfen. Wo wir gewiss sein dürfen. Dadurch ist uns der Himmel aufgeschlossen. Der Heilige Geist hat ihn uns selbst aufgeschlossen. Wir dürfen dabei bleiben und uns freuen darüber, dass er der ist, der uns im Glauben erhält. Und so sei dem Heiligen Geist Lob und Ehre in Ewigkeit. Amen.